12 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Europawahl. Amtliches Endergebnis bestätigt deutsche Hochrechnung. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl in Deutschland liegt vor. Sieger sind klar CDU und CSU. Sie kamen auf 38,8% der abgegebenen Stimmen. Die Sozialdemokraten mussten mit 32,2% ihr bisher schlechtestes Europaergebnis hinnehmen. Auf Platz 3 Bündnis 90 Grüne mit 10,1% und damit ebenfalls im Europaparlament vertreten. An der 5%-Hürde gescheitert sind PDS, FDP und die Republikaner. An der Wahl beteiligt hatten sich 60,1% der Wahlberechtigten. Aus Bonn, Kerstin Hildebrand.
Die Europawahl sei keine Testwahl für die Bundestagswahl gewesen. Darin stimmten fast alle Bonner Parteien gestern überein. Während man bei den beiden großen Verlierern SPD und FDP aber das Wahlergebnis herunterzuspielen versuchte, sah CDU-Generalsekretär Peter Hinze den Wahlerfolg für seine Partei als wichtiges Signal für die politische Stimmung im Lande. Auch der Bundeskanzler wollte das Wahlergebnis noch nicht als Vorentscheidung für den Oktober werten, nahm es aber dennoch als gutes Omen. Und noch einen strahlenden Sieger gab es. CSU-Chef Theo Weigel verkündete in München, alle Unkenrufe, die CSU sei am Ende, hätten sich als falsch erwiesen. Seine Enttäuschung nicht ganz verbergen konnte der SPD-Vorsitzende Scharping. Er räumte ein, man habe die erste Runde ganz eindeutig verloren, aber das Ergebnis werfe ihn nicht um. Für das schlechte Abschneiden seiner Partei hatte Scharping eine einfache Erklärung. Es sei nicht gelungen, die SPD-Wähler ausreichend zu mobilisieren. Von einer Etappenniederlage sprach auch der FDP-Vorsitzende Klaus Kinkel. Ganz offensichtlich sei es nicht gelungen, den Bürgern klarzumachen, wie wichtig es gewesen wäre, wenn die FDP im neuen Europaparlament vertreten gewesen wäre.
Stärkste Fraktion, nicht aber stärkster Block im Europaparlament bleiben vermutlich die sozialistischen Parteien. Sie stellen insgesamt 200 Abgeordnete. Auch die deutschen SPD-Abgeordneten gehören dazu.
Deutschlandradio, Rundschau.
Am Mikrofon Klaus Bredel, ganz herzlich guten Tag. Wir doch mal nach Poznan, dem ehemaligen Posen. Möglicherweise nicht mit dem Auto, da steht man ja sehr, sehr lange an der Grenze rum. Aber mit dem Zug dauert das ungefähr 3 Stunden. Es ist ziemlich genau die halbe Strecke zwischen Berlin und Warschau. Und am vergangenen Sonntag, allerdings leider nur bis morgen, öffnete dort die berühmte Posener Messe zum 66. Mal eine internationale Messe. 30 Länder präsentieren sich und ihre Produkte. Und welch hohen Stellenwert die Messe für die Länder Berlin und Brandenburg hat, das zeigte sich gestern, als Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe, Wirtschaftsminister Zimmermann, Berlins Finanzsenator Pirot und Wirtschaftssenator Meißner gemeinsam durch die Messehalle schlenderten und Ulrich Ziegler war dabei.
Mit diesen heißen Rhythmen wird der Besucher auf der Posener Messe empfangen. Die Messeveranstaltung gibt sich international und das seit nunmehr 66 Jahren. Und international heißt heute eben mit westlichem Outfit. Auf den ersten Blick sind es nur noch die Pförtner, die sich den fragwürdigen Charme aus vergangenen Zeiten erhalten haben. Sonst steht Werbung, das Buhlen um die Gunst des Käufers im Mittelpunkt.
Sehr verehrte Messegäste, wir laden Sie herzlich ein in die Restaurant Roma, Halle Nummer 50 zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Spezialität des Hauses, Eiswein nach Posener Art.
Überall auf dem Gelände sind Würstchen und Obststände aufgebaut, Eisverkäufer stehen an jeder Ecke, doch eigentlich sollen hier Geschäfte mit Investitionsgütern abgeschlossen werden. Vom Tischventilator über Heizungssysteme bis hin zu kompletten Bohrturmen für Erdgas- oder Ölgewinnung, alles kann hier geordert werden. Doch längst laufen nicht alle Geschäfte so, wie sie laufen könnten. Norbert Meißner, Berlins Wirtschaftssenator, nennt Gründe.
Man muss auch sehen, dass Posen ganz ähnlich wie Brünn, ganz ähnlich wie Leipzig, darunter leidet, dass der russische Markt, also dort, wo man wirklich Markt findet in einer ganz anderen Größenordnung, von Jahr zu Jahr schwächer geworden ist.
Noch sitzen viele der Aussteller in Wartestellung. Viele sind auf Kontaktsuche und stellen erstmals ihre Produkte vor.
Wir bieten an Kabel, Datenkabel, Sicherheitskabel, Fernmeldeleitung, alles für den Innenraumbereich, also keine Außenkabel. Geschäfte mit Polen laufen zurzeit leider nicht. Das ist unter anderem Grund auch dieser Messeteilnahme, dass wir halt Kontakte suchen. und neue Vertriebswege eröffnen, um unsere Produkte an den Mann zu bringen.
Also Sie wollen Produkte nach Polen verkaufen und auch in Polen produzieren lassen, Teile?
Wir lassen bereits in reiner Lohnveredelung Telefonschnüre hier machen. Das heißt, wir stellen das Material bei. Es wird dort konfektioniert und geht dann wieder auf den deutschen Markt zurück. Das heißt, von dem geht eigentlich fast nichts auf den polnischen Markt. Dazu ist das Lohngefüge oder das Preisgefüge nach wie vor zu hoch. Ansonsten, ja, wie gesagt, laufendes Geschäft haben wir zurzeit leider nicht.
Andere Aussteller wiederum, beispielsweise ein Hersteller von Warmwasseraufbereitungsanlagen, sind schon gut im Geschäft.
Wir finden jetzt hier im Lande eine Situation, dass sich andere Absatzkanäle der Waren zeigen. Es war ja früher in der Vergangenheit so, dass es hier große Außenhandelszentralen gab, diese ganze Bewex-Organisation, die gegen Devisen verkauft haben. Das war also konzentriert auf diese Gesellschaften. Mittlerweile hat sich in Polen ein Großhandel rausgebildet, mittlerweile hat sich der Fachhandel rausgebildet, sodass wir auf Sicht gesehen ganz einfach zu einer Situation kommen, wie wir sie auch in Westeuropa haben.
Aber nicht nur deutsche Unternehmen halten Ausschau vor Ort. Auch der amerikanische Ölproduzent Amoco beispielsweise mit weltweit 46.000 Beschäftigten sucht nach Partnern und nach Ölfördermöglichkeiten in Polen.
Well, we're certainly looking at the market for gasoline in Poland. We haven't made any decisions as yet, but we find it a potentially interesting opportunity.
Nach dem Messerundgang trafen sich die Besucher aus Berlin und Brandenburg mit dem stellvertretenden polnischen Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland. Wie eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit diesseits und jenseits der Oder in Zukunft aussehen könnte, fasste er folgendermaßen zusammen.
Wir haben gesprochen über die deutsch-polnische Wirtschaftsfördergesellschaft und die Aufgaben dieser Gesellschaft. Des Weiteren haben wir gesprochen über das Projekt des Ausbaus des Eisenbahn- und Straßennetzes in Polen, wobei Brandenburg besonders betont hat, dass die kleinen und mittleren Unternehmen an diesem Projekt mitbeteiligt werden sollten. Des Weiteren haben wir gesprochen über die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, vor allem zwischen der Universität Poznań und der Viadrina in Frankfurt auf der deutschen Seite und über die Rolle Brandenburgs bei den künftigen Verhandlungen zwischen Polen und der Europäischen Union bezüglich der Mitgliedschaft Polens.
Mit der finanziellen Hilfe aus Brüssel soll in den nächsten Jahren eine Ost-West-Achse entstehen. Und entlang dieses intakten Verkehrssystems sollen sich, davon träumen die Politiker aus Polen, Brandenburg und Berlin, dann endlich die viel gepriesenen blühenden Landschaften entwickeln. Elmar Pieroth, Berlins Finanzsenator, hat schon konkrete Vorstellungen.
Unsere Regierungen, Weltbank, Europäische Investitionsbank, wollen schnell die Bahnstrecke Frankfurt-Oder-Warschau auf 200 Stundenkilometer ausbauen. Autobahn ist geplant und einschließlich aller Nebeneinrichtungen soll das schnell passieren. Wir sollten zusätzlich auf dieser Infrastrukturstrecke Telekommunikation und Stromversorgung verbessern, bis Moskau ausbauen und so zu einer europäischen Infrastrukturstrecke kommen. Das alles kann privat finanziert werden, wenn es von der Europäischen Union eine Bürgschaft für politische Risiken gibt. Das gelingt nur, wenn gleichzeitig mit der Infrastruktur eine Unternehmer- und Handwerkerstruktur aufgebaut wird, damit die Nachfrage aus dem Land durch mehr unternehmerische Aktivität sich stabilisiert.
Das Ganze nach dem Motto, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen.
Meint Ulrich Ziegler, Berlin und Brandenburg, zu Gast beim polnischen Nachbarn. In 4 Minuten ist es 1. Spielten.
Es ist 17 Uhr.
Deutschlandradio, Abendreport. Politik und Sport.
Das Haus DDR war eine Ruine mit zugemauerten Fenstern und bewachten Türen. Debatte im Bundestag zur Geschichte der DDR. Bislang härtester Schuldspruch. 3 Jahre und 9 Monate für ehemaligen DDR-Richter. Die Themen im Abendreport. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Windloff. Über 2 Jahre lang hatten sich Politiker und Wissenschaftler in der Bundestagsenquete-Kommission zusammengesetzt, um gemeinsam die Geschichte der DDR und ihre Folgen aufzuarbeiten. Zahlreiche Kontroversen gab es zur Einschätzung der SED-Diktatur, aber auch über die Bewertung der Rolle der Kirche. Heute nun, am 17. Juni, dem 41. Jahrestag des Volksaufstandes von 1953, debattierte der Bundestag über die Arbeit der Kommission. Aus Bonn, Matthias Thiel.
Niemals zurück zu totalitären Systemen und Unfreiheit. Mit dieser Mahnung erinnerte Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth zu Beginn der Plenarsitzung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Dieser Tag sei ein unverzichtbarer Gedenktag in der deutschen Geschichte, sagte sie. Denn als Lehre bleibe:
Es gibt immer wieder Menschen, die ein untrügerisches Gefühl für das mit dem Menschen nicht Verträgliche, das dem Menschen nicht Zugehörige, das Unmenschliche haben. Und sie setzen sich damit in der Geschichte auch nach vorherigem Scheitern immer wieder durch. Das sollte uns Ermutigung und zugleich auch Mahnung sein, unsere Demokratie mit ihren entscheidenden Werten aktiv zu leben und zu schützen.
In der anschließenden Debatte über den Abschlussbericht der Enquetekommission zur DDR-Geschichte waren sich Redner aller Parteien einig, dass dies nur der Anfang einer Aufarbeitung deutscher Vergangenheit sein kann. Die bisher vorgelegten Ergebnisse stellen eine gute Grundlage für die Fortsetzung der schwierigen Arbeit dar, sagte der Kommissionsvorsitzende Rainer Eppelmann. Die Untersuchung des Hauses DDR habe ihm gezeigt, dass es in Wahrheit eine marode Ruine war.
Der SED-Staat war ein Haus mit zugemauerten Fenstern sowie mit bewachten und verminten Türen. Seit dem 13. August 1961 sperrten die selbstherrlichen und unmenschlichen Mitglieder des Politbüros der SED das ganze Volk ein. Lebenslänglich Knast. Vergessen wir das nie.
Gerd Poppe widmete den Bericht den Opfern der SED-Diktatur. Der Abgeordnete vom Bündnis 90 Grüne beklagte, dass manche Täter und ihre Helfershelfer heute viel zu breiten Raum für Erklärungen eingeräumt bekämen.
Warum, meine Damen und Herren, werden wir über den Standort der Urne mit den Überresten Honeckers laufend informiert und wissen nichts über die Gräber der Opfer des 17. Juni?
Der ehemalige DDR-Kulturminister Dietmar Keller von der PDS entschuldigte sich heute vor dem Bundestag bei allen Opfern des SED-Unrechts. Die Anhörungen in der Enquetekommission seien für ihn die bittersten Stunden seines Lebens gewesen, weil er dabei begriffen habe, dass auch seine Hoffnungen missbraucht wurden. Für den SPD-Obmann Markus Meckel ist DDR-Vergangenheit nicht lediglich Geschichte. Die Erfahrungen sind von grundlegender Bedeutung für das gegenwärtige Selbstverständnis und die demokratische Kultur, sagte Meckel.
Das Leben in der DDR war normaler, als es für viele vom Westen heute aus möglich erscheint. Vielleicht muss das noch deutlicher betont werden. Viele Menschen sehen sich bei uns als Teil einer gescheiterten Geschichte und wollen deshalb wenig davon hören. Wenn dann manchmal der Eindruck entsteht, als sei Aufarbeitung der DDR-Geschichte ein Urteil des Westens gegenüber den Menschen des Ostens, dann verhindert das geradezu die Bereitschaft, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen.
Abgeordnete aus den alten Bundesländern wie Dirk Hansen von der FDP oder Hartmut Koschik von der CSU blickten in der Debatte, Zitat, durchaus selbstkritisch zurück. Hansen wörtlich: In der Kommissionsarbeit habe ich viel gelernt. Trotz eines heftigen Parteienstreits um einzelne Bewertungen oder fehlende Punkte im Abschlussbericht forderten alle Redner heute eine differenzierte Aufarbeitung der SED-Diktatur in Deutschland.
Deutschlandradio Spätreport. Politik und Sport.
Unter Mikrofon begrüßt sie Britta Christoph. Guten Abend. Unsere Themen in der Übersicht, verehrte Hörer: Halle, Jubel für Scharping. SPD stellt Regierungsprogramm vor. New York, UNO-Sicherheitsrat stimmt Militärintervention Frankreichs in Ruanda zu. Brüssel, Russland tritt Partnerschaft für den Frieden bei. Zum ersten Thema. Der Kandidat übertraf alle Erwartungen. Es gab minutenlang Standing Ovations und rhythmischen Sprechchor für ihn, den Kanzlerkandidaten Rudolf Scharping. Jetzt geht's los, so riefen die Delegierten des SPD-Sonderparteitags in Halle heute und Rudi, Rudi. Womit sie sich voll und ganz hinter den Herausforderer von Bundeskanzler Kohl stellten. Welche konkreten Ergebnisse der Tag in Halle brachte, sagt ihnen Doris Simon.
Abgegebene Stimmen, 502. Ungültig keine. Mit Ja haben gestimmt
479.
Das waren 95,6% für Rudolf Scharping als Kanzlerkandidat, ein sehr gutes Ergebnis, das kaum zurückblieb hinter den Voten für Rau 1987 und Lafontaine 1990. So kam es dann, zwar überraschend, doch noch so, wie viele gehofft hatten. Der kämpferische Auftritt Rudolf Scharpings hatte alle parteiinternen Kritiker Lügen gestraft, die vorher bezweifelt hatten, dass der Parteivorsitzende die SPD noch einmal aus der Lethargie würde reißen können. Aber Rudolf Scharping hielt eine Rede, die die Delegierten immer wieder mit stürmischem Beifall unterbrachen. Gleich von Beginn weg sprach er seinen Zuhörern ins Gewissen. Nur eine Partei, die an sich selber glaube, werde Vertrauen gewinnen. Eine Mahnung, die sein Stellvertreter Wolfgang Thierse schon zu Beginn des Parteitags am Morgen deutlich ausgesprochen hatte. Unter dem Beifall der Delegierten forderte Rudolf Scharping ein Ende aller Koalitionsdebatten. Im Wahlkampf sei jede andere Partei ein Gegner. Niemandem dürfe die SPD ganze Politikbereiche überlassen.
Ab heute besteht Klarheit über die sozialdemokratische Politik in den nächsten Jahren, nämlich dann, wenn dieses Regierungsprogramm verabschiedet ist. Und ich erwarte von jedem in der Partei, vor allen Dingen von denen, die Zugang zu den Stenoblocks und den Mikrofonen haben, das jetzt gemeinsam und offensiv nach vorne zu vertreten. Man kann sich in einem Wahlkampf nicht dauernd umschauen, was hinten rechts oder hinten links möglicherweise alles noch passieren könnte. Wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel und übrigens auch einen gemeinsamen Gegner. Helmut Kohl muss weg aus der Bundesregierung.
Die Regierung Kohl sei ein Rückschritt gewesen für Deutschland, eine Politik geprägt von plattem Egoismus. Ich möchte ein Deutschland, das von sozialer Verantwortung und nicht von Nationalismus getragen ist, sagte Scharping und kritisierte heftig die Vorstellungen von Wolfgang Schäuble zu diesem Thema, die seien knallhart und konservativ. In Deutschland gäbe es aber eine Mehrheit für den Wechsel, für eine gerechtere Politik, für mehr Solidarität. Scharping warnte davor, diese Werte bei der PDS zu suchen. Wie schon Wolfgang Thierse kritisierte der SPD-Vorsitzende deren Programm als ostdeutschen Populismus, der nie das Versprochene würde durchsetzen können.
Und wer glaubt, dass sich in Deutschland irgendetwas verändern und verbessern lässt mit der PDS, der ist auf dem Holzweg. Das wird nicht geschehen. Helft der sozialen Demokratie, also der Sozialdemokratie.
Ein besonderes Programm mit Blick auf Ostdeutschland wurde überraschend und einstimmig bereits vormittags verabschiedet. In diesen Vorschlägen für die ersten 100 Tage der Regierung Scharping, die deutlich die Handschrift von Wolfgang Thierse tragen, fordern ostdeutsche Sozialdemokraten unter anderem, dass Mieten und Pacht von den Alteigentümern nur sehr langsam gesteigert werden dürfen, dass Datschen grundsätzlich lebenslang auch auf fremdem Grund genutzt werden können, dass der genossenschaftliche Wohnungsbau gefördert und Mieter bei Privatisierung stärker geschützt werden sollen. Ultimativ schließlich wird Gleichbehandlung und auch finanziell in Beruf und bei Renten und Pensionen in Ost und West gefordert. Rudolf Scharping griff das auf, als er sagte, redet nicht über Statistiken, sondern über die Menschen und ihre Lebenssituation. In ihrem Regierungsprogramm setzt die SPD auf den Umbau des Steuersystems, weg von der Besteuerung der Arbeit hin zur Besteuerung von Energie, auf mehr soziale Gerechtigkeit, Stichwort Besserverdienendenabgabe, und auf einen allmählichen Umbau hin zu einer stärker ökologisch orientierten Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Die Auseinandersetzung, die es im Vorfeld dazu gegeben hatte, vielen in der Partei war die SPD nicht entschieden ökologisch genug, sie spielte heute keine Rolle mehr.
Soweit Doris Simon vom Sonderparteitag der SPD.
Information aus erster Hand auf Österreich 1 und Ö3. Jetzt ist es fix. Peimann bleibt. Ob die berittene Polizei kommt, wird noch diskutiert. Jetzt gleich im Mittagsjournal.
Die Zeit? In 5 Sekunden ist es 12 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk.
Schönen Tag und willkommen beim Montagmittagsjournal. Im Studio heute Louis Glück. Unsere Themen: Kulturminister Scholten verlängert den Vertrag von Burgtheaterdirektor Klaus Peimann. Die ÖVP kritisiert die Entscheidung heftig. Umweltschutz schafft Arbeitsplätze, zu diesem Thema eine Fachtagung in Wien. Die Autopreise in Österreich werden auch in der EU nicht sinken, sagt der Autohandel. Der Konsum präsentiert die erste gemeinsame Bilanz mit Partner Migros. Rücktritt des Lauderer Betriebsrates. Im Unterwegerprozess heute das Plädoyer des Staatsanwaltes. Wien plant die Einführung einer berittenen Polizei. Die deutschen Freidemokraten nach der Sachsen-Anhalt-Wahl in Existenzängsten. Der weltweit erste Ozon-Großversuch in Heilbronn in Baden-Württemberg schwere Unwetter in Südfrankreich und eine Ölpest vor Südafrika. Das sind geplante Themen dieser Stunde. Wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick. Unwetter also in Frankreich, genaueres im Verlauf dieser Sendung. In Österreich, im Gegensatz zu Frankreich, hochsommerlicher Sonnenschein, gestern 33 Grad. Und meine Frage an Robert Lenger, wird es so bleiben, wird der Wert wieder erreicht?
Ja, 33 Grad sind heute auf alle Fälle drinnen, wahrscheinlich sogar 34 oder 35 Grad, denn bereits jetzt liegen die Temperaturen etwas höher als gestern um die gleiche Zeit. Und morgen Dienstag ist es dann wieder meist sonnig, heiß und schwül. Es gibt allerdings einzelne dünne Wolkenfelder. Es ist also nicht mehr ganz so strahlend sonnig wie heute. Am Nachmittag muss man wieder mit Wärmegewittern rechnen und die Höchstwerte liegen morgen zwischen 30 und 35 Grad.
Nun ist bei so typisch sommerlichen Lagen immer wieder ja auch das Problem Ozon im Kommen, die Mischung von starker Sonnenstrahlung und Abgasen. Wie sieht es denn, was die Frage von Ozonwerten in Österreich betrifft und eventuelle Warnstufen, wie sieht es da aus?
Ja, die Vorwarnstufe wird heute noch nicht erreicht. In den kommenden Tagen, und zwar schon ab morgen, könnte es in Ostösterreich soweit sein.
Danke, Robert Lenger. Und wir bleiben beim Thema. Die Temperaturen steigen, wie gesagt, und damit eben auch die Konzentrationen an bodennahem Ozon. Das entsteht ja aus einer Mischung aus starker Sonnenstrahlung und Abgasen und es schädigt die Atemwege. Wie stark aber der Straßenverkehr schuld ist am Ozon, darüber streitet sich die Wissenschaft. Der Bürgermeister von Heilbronn, der wollte es genau wissen. Er veranstaltete mit dem Segen seines Bundeslandes Baden-Württemberg den weltweit ersten Ozon-Großversuch. In Heilbronn waren vom letzten Donnerstag bis gestern, also 4 Tage lang, Autos ohne Katalysator verboten. Man wollte herausfinden, wie sich die Ozonkonzentrationen ändern, wenn nur Schadstoffärmeres aus den Auspuffen kommt. Kurt Rammersdorfer berichtet.
So leer wie in den letzten Tagen war es schon lange nicht mehr auf den Straßen von Heilbronn und der Nachbargemeinde Neckarsulm, obwohl es sich um Deutschlands autoreichste Region handelt. Denn 4 Tage lang durften im Testgebiet nur schadstoffarme Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator eingesetzt werden. Auf den Stadtautobahnen galt Tempo 60, darüber hinaus drosselte die Industrie freiwillig ihre Produktion, ganz im Dienst der guten Sache. Ziel all dieser Maßnahmen war es festzustellen, ob das für Mensch und Pflanzen schädliche Ozon durch lokal begrenzte Verkehrs- und Produktionseinschränkungen verringert werden kann. Geschätzte 40% nahm der Verkehr ab im Versuchszeitraum. Der Effekt war für jeden spürbar. Die Luft war besser und der Lärm geringer. 5 Dezibel weniger als an normalen Werktagen haben die Wissenschaftler gemessen. Zum Vergleich, bei einer Reduktion um 10 Dezibel empfindet der Mensch Lärm als nur noch halb so laut. Im selben Ausmaß wie der Verkehr reduzierte sich auch der Ausstoß von Stickoxiden und flüchtigen Kohlenwasserstoffen. Diese beiden Stoffe bilden unter Sonneneinwirkung das gefährliche Ozon. Zwar waren die Ozonwerte während des Tests niedriger als an vergleichbar heißen Sommertagen, doch für gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse ist es trotzdem noch zu früh. Der Umweltminister von Baden-Württemberg, Harald Schäfer, der diesen weltweit ersten Test initiierte, wertet den Versuch aber schon jetzt als Erfolg und zieht seine persönlichen Konsequenzen daraus.
Kurzfristig die Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, 130 Kilometer minus X, auf Autobahnen, die durch Wohngebiete führen, bei Nacht, um die Lärmbelastung für den Menschen zu verringern, von 60 Kilometer pro Stunde.
Selbst die Werte des krebserregenden Benzols haben sich während des Tests unerwartet deutlich, nämlich um mehr als 3/4 reduziert. Auch deshalb erwartet man sich jetzt in Baden-Württemberg, dass die Ergebnisse von Heilbronn und Neckarsulm schließlich zu einer bundesweiten Smog-Verordnung führen werden. Doch bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein. Die Autolobby ist gerade in der Bundesrepublik bekanntermaßen stark und einflussreich und der Slogan »Freie Fahrt für freie Bürger« ist in den Köpfen vieler Bundesbürger immer noch präsent. Trotzdem, die Akzeptanz der Menschen war während des Versuchs überraschend hoch. Nur bei 2% der Verkehrsteilnehmer musste die Polizei Verstöße feststellen.
Die Ozonproblematik, bei uns in Österreich ja schon lange diskutiert, greift nun auch in Deutschland um sich, wird diskutiert, gibt Großversuche. Der erste ergab, dass das Ozon durchaus sinkt, wenn nur schadstoffarme Autos verkehren.